Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, stellt euch vor, ihr geht in den Supermarkt und wollt etwas Mehl kaufen. Und was seht ihr? Gähnende Leere im Mehlregal. Wer hätte das gedacht? War es vor 2 Jahren das Toilettenpapier, so ist es jetzt das Mehl und das Öl. Leere Regale. Wenn mein Magen leer ist, dann fängt er an zu grummeln. Er ist unzufrieden über diese Leere und will Nachschub haben. Mein Drucker meldet sich schon viele Seiten vorher und sagt mir, dass die gelbe Patrone bald leer ist. Nachschub erwünscht. Das Wasser im Fluss, im Niger und in Somalia ist schon lange leer und es herrscht Dürre. Die Leere bringt Wüste, Flucht und Tod mit sich. Gerade in der letzten Woche konnten wir lesen, dass nur noch die Hälfte aller in Deutschland lebenden Menschen einer christlichen Kirche angehören. Und so leeren sich auch unsere Kirchenbänke. In jedem Bereich unseres Lebens ist eine Leere immer auch irgendwie eine Bedrohung oder zumindest ein Zustand, den wir ändern wollen. Wenn wir sagen, ich bin leer, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, dann ist das ein Warnsignal. Auch den sogenannten Leerlauf sehen wir oft als verschenkte Zeit. Nur in der Schule ist eine ausgefallene Stunde die liebste Zeit der Schüler, oder? Einige nicken da hinten. Wenn etwas leer wird, dann wollen wir das umgehend wieder auffüllen. Nachschub ist wichtig. Leere ist gefühlt irgendwie nicht so gut. Und jetzt heißt die Osterbotschaft, es ist leer. Das Grab ist leer. Wir haben am Anfang des Gottesdienstes den Predigtext aus Markus Kapitel 16 gehört. Habt keine Angst, so sagte der Engel zu den Frauen. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Seht her, das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Das Grab ist leer. Der Stein wurde zur Seite gerollt, Jesu Leichnam war nicht mehr da. Frauen waren die ersten Zeugen und sie rannten los, um es den anderen Jüngern auch zu erzählen. Und seit diesem leeren Grab am Ostermorgen feiern wir immer wieder dieses leere Grab. Und es ist nicht so wie bei den Ägyptern, wo die Gräber ausgeraubt wurden, da sehr viele wertvolle Schätze mit auf die letzte Reise der Pharaonen gegeben wurden. Jesus wurde nur mit einem Leinentuch ins Grab gelegt. Da war also nichts zu holen. Hier ging es also nicht um Grabräuber, sondern um eine Gottestat. Seit 2000 Jahren ist dieses leere Grab ein Symbol der Hoffnung. Was für ein Kontrast zu den Gräbern, an denen wir so oft stehen. Ein Partner wird zur Grabe getragen und die Ehefrau weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ein Kind stirbt viel zu früh. Es ist nicht zu begreifen. Mit dem Kind werden alle Hoffnungen ins Grab gelegt. Eine Ehe zerbricht und die große Liebe endet in Zerrissenheit und Kampf. Ein Unfall führt zur Amputation oder zur Lähmung und die Familie hatte doch noch so viel gemeinsam vor. Und jetzt alles anders. Alkohol und Drogen werden zu einem immer tieferen Grab, in dem alles versinkt und kaputt geht. Nicht zu vergessen die vielen Gräber und Massengräber für Menschen, die schnell im Krieg beigesetzt werden mussten, weil überall Bomben und Scharfschützen drohen. Keinen Abschied nehmen, nur Trauer und Entsetzen und wachsende Wut und Hass. Viele andere Gräber gibt es in unserem Leben. Gräber, wo unsere Hoffnungen beerdigt sind, wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Gräber, wo alles verbaut ist und wo wir wie in einer Sackgasse festsitzen. Die Gräber in unserem Leben sind ganz oft Endstationen. Sie sind aufgefüllt mit unseren Toten. Sie sind aufgefüllt mit unseren Hoffnungen. Sie sind aufgefüllt mit unseren Träumen. Nichts geht mehr, alles aus. Sackgasse. Aber das Grab Jesu ist leer. Keine Endstation. Es war vielmehr der Startpunkt für Gottes neue Welt. Mit dem leeren Grab haben wir eine Hoffnung auf etwas Neues, auf etwas Ewiges, auf Gottes neue Welt. Denn Jesus blieb eben nicht bei den Toten, sondern wurde auferweckt. Und so wurde das leere Grab zum Symbol für das so ganz andere, für dieses ganz Neue, für das, was uns eigentlich komplett unvorstellbar ist. Aber dieses leere Grab, das ruft auch ganz viel Kopfschütteln hervor. Wie kann das denn gehen mit dieser Auferstehung? Tod ist doch tot. Paulus schreibt in dem Kapitel, was wir eben schon gehört haben, im 1. Korinther 15 den folgenden Satz: Wenn Christus nicht auferweckt ist, dann ist unsere Verkündigung nichtig und leer. Und leer ist dann auch euer Glaube. Wenn das Grab nicht leer wäre, dann wäre alles, was danach folgte, leer und eine Lüge. Wir hätten über die letzten 2000 Jahre die Menschen alle hinters Licht geführt. Unsere Verkündigung wäre leer. Das, was ich hier erzähle, wäre eine Lüge. Unser Glaube wäre mehr nur ein Verein oder eine Floskel. Ohne Bedeutung, ohne Kraft, keine Veränderungschance. Sinnlos und eigentlich auch peinlich. Aber das Grab war leer. Gott hat etwas Neues angefangen. Das Normale, das Alltägliche, die Routine, das wurde auf den Kopf gestellt. Gott hat einen neuen Anfang, einen neuen Weg eingeschlagen. Er hat so wie Kolumbus den Weg zu Neuland aufgetan und es breitete sich vor uns ein völlig ungeahnter Horizont auf, eine neue Welt. Das Grab ist leer. Das war die erste Botschaft für diesen Ostermorgen. Und dann sagt der Engel zu den Frauen im leeren Grab noch folgende Worte: Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Geht zu seinen Jüngern und zu Petrus. Petrus ist aber eigentlich ja einer der Jünger. Für die ersten Zeugen der Auferstehung galt es, die Botschaft nicht für sich zu behalten. Alle sollen es wissen. Als erstes die Jünger, der engste Kern um Jesus herum. Und auch Petrus. Aber warum diese extra Erwähnung? Das hängt mit der Geschichte von Petrus zusammen. Petrus war, wir wissen das, ein bisschen das Großmaul. Er hat groß allen gesagt, dass er Jesus niemals verraten würde. Er würde ihm immer zur Seite stehen, egal was kommen würde. Und dann wurde es ein bisschen brenzlig für ihn. Und er verriet seinen Freund dort dreimal hintereinander. Und dann krähte der Hahn. Wir haben die Geschichte gehört. Und jetzt wird er extra erwähnt von diesem Engel im Grab, um deutlich zu machen, dass Petrus aufgrund seiner Geschichte und seines Handels nicht ausgeschlossen wird. Denn Neuanfang und Neuanfang und Vergebung, das ist Gottes Lieblingsding. Dieser Petrus, der alles vermasselt hat, auch er bekommt diesen Neuanfang. Und wenn Judas sich nicht das Leben genommen hätte, dann hätte er auch diesen Neuanfang bekommen. Und auch du, Petrus, und auch du, Markus, und du, Martina, und du, Erik und Dennis, und du kannst deinen Namen ergänzen, auch du sollst diesen Neuanfang bekommen und die Vergebung Gottes erfahren. Das Abendmahl, was wir nachher gemeinsam feiern, ist das Symbol dafür. Die Botschaft der Auferstehung, sie gilt dem Petrus, sie gilt den anderen Jüngern und sie gilt dir und mir. Amazing Grace nennen das die Englischsprachigen, wunderbare Gnade. Und dann wird den Frauen gesagt, dass sie alle nach Galiläa gehen sollen. Wieder so ein Rätsel. Dort in Galiläa werden sie dann Jesus sehen. Dieses Markus-Evangelium, aus dem wir gehört haben, ist schon besonders, weil es ursprünglich ist. Und es endet mit diesem Satz und mit dem folgenden. Die anderen Osterbegegnungsgeschichten, die wurden erst später in den anderen Evangelien aufgeführt. Mit diesem Auftrag nach Galiläa zu gehen, sollte deutlich gemacht werden, geht dorthin, wo alles angefangen hat. Back to the roots. Geht also zurück zum Anfang. Dort in Galiläa, in diesem Land, das von den Juden missachtet wurde, dort wurden Menschen geheilt. Dort wurden Kinder gesegnet. Dort haben Menschen Zuspruch erfahren. Sie haben Erlösung zugesprochen bekommen. Sie haben Heilung erfahren. Und genau dorthin sollen die Jünger zurückgehen. Die Menschen in Galiläa, das waren Menschen in Not. Das waren Menschen wie du und ich, die an den Gräbern stehen. Sie waren verachtet, diese Menschen in Galiläa. Sie hatten keine guten Zukunftsaussichten. Und genau dort sollen die Jünger hingehen. Sie sollen nicht in Jerusalem bleiben. Und wir merken, dieses Galiläa ist eigentlich überall. Galiläa ist auch bei uns. Und dort in Galiläa und in den Galiläas unserer Tage, dort werden wir Jesus sehen. Dort ist Jesus gegenwärtig. Und unser Text im Markus-Evangelium endet mit dem folgenden Satz: Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Schrecken hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber. So entsetzt waren sie. Und das war der ursprüngliche Schluss des Markus-Evangeliums. Wir wären sicherlich auch verwirrt, wenn wir jetzt in der Situation der Frauen damals gewesen wären. So etwas gab es ja noch nicht. Obwohl, da war diese Geschichte mit dem Lazarus, der vom Tod auferweckt wurde von Jesus. Auch da standen den Menschen dort der Schrecken im Gesicht geschrieben. Und jetzt hier wieder Angst und Schrecken, so wird es in den deutschen Übersetzungen geschrieben. Im Griechischen heißt es aber wörtlich Tromos kai Ekstasis. Im Medizinischen kennen wir den Begriff von einem Tremor, einem Zittern am Körper. Und so ein Zittern hat auch die Frauen am Ostermorgen ergriffen. Und wenn wir eine Schreckenserfahrung machen oder unter Schock stehen, dann kennen wir das auch von uns oder wir haben das schon mal gesehen, dass wir dann am ganzen Leib zittern oder zumindest in unsere Stimme anfängt zu zittern. Und mit diesem Tromos, mit diesem Zittern, dann war da auch noch diese Ekstasis. In der deutschen Bibel wird es als Schrecken bezeichnet und das ist eigentlich schade, denn das bringt doch eher einen negativen Hauch über das ganze Geschehen. Das griechische Wort ist nämlich noch viel stärker und kräftiger und wir kennen es im Deutschen auch von dem Wort Ekstase. Da ist jemand sozusagen außer sich. Er kann kaum an sich halten. Er ist von einer Sache so ergriffen, dass er sich nicht mehr kontrollieren kann fast. Und dieses Ergriffensein ist ja eigentlich etwas wirklich Gutes. Vielleicht waren die Bibelübersetzer eher norddeutsch kühl geprägt. Das muss ein Schrecken gewesen sein. Ein Zittern und eine Ekstase haben die Frauen ergriffen. Das ist Chaos im Kopf, das ist Gefühlschaos, Achterbahn. Auf der einen Seite, sollte dieser Jesus wirklich auferstanden sein? Und sollte das wahr sein, was er vorher uns ein paar Mal gesagt hatte? Und da machte sich auf einmal pure Begeisterung breit. Ich glaube, er ist wirklich auferstanden. Ach nee, aber nein. Das geht doch nicht. Tod ist doch tot. Wie soll das funktionieren? Wo ist denn seine Leiche geblieben? Wurde er vielleicht doch gestohlen? Wer macht sowas, eine Leiche stehlen? Und da breitete sich Angst und dieses Entsetzen aus. Aber der Engel, das war doch kein Traum, was wir dort erlebt haben, oder? Wir haben doch seine Stimme gehört. Also war es doch wahr? Das kann doch irgendwie nicht sein. Und das war so ein Hin und Her in den Gedanken, in Gefühlen. Und so fliehen sie vor diesem Ort, von diesem Grab. Und dann endet diese Geschichte. Und wir haben so einen Cliffhanger, wie man das nennt. Wie geht es denn jetzt weiter, möchte man wissen. Und das wollten die Christen auch damals wissen. Und sie wussten, da sind viele Menschen, die haben Jesus erfahren, die haben ihm begegnet. Und die ersten Leser wollten dann eben das Evangelium nicht dort enden lassen. Und dann gab es diese vielen Auferstehungserlebnisse. Und so wurden dann schon im ersten Jahrhundert noch folgende Verse ergänzt. Ich lese sie uns noch einmal. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie aufs Feld gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Und zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt haben, denen, die ihn gesehen hatten, als auch Verstandenen. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Man hat also dieses Ende ein bisschen noch ergänzt, man hat noch was hinzugefügt. Aber drei Dinge sind für uns heute Morgen wichtig. Das erste, das Grab war leer. Das zweite, Galiläa ist überall und dort sollen Jesu Jünger hingehen. Und drittens, Zittern und Ekstase waren die ersten Reaktionen. Denn das Erlebte, das war kaum zu glauben und doch hat es alles auf den Kopf gestellt und alles auf Start gesetzt. Gottes Macht, Menschen, Dinge und Leben grundsätzlich zu verändern, können wir bei jeder Geburt erleben. Wir können das in jedem Schmetterling sehen. Wir können das in jedem Frühlingsstrauß sehen, in jedem Aufeinanderzugehen. Das Grab Jesu war leer am Ostermorgen und Gottes neue Welt hat mit Jesus Christus begonnen. Und das gilt auch für dich und das gilt für mich. Du und ich, wir sind von Gott selbst eingeladen, dabei zu sein, Teilhaber zu sein an diesem neuen Geschehen, an dieser neuen Welt. Denn Gott hat diesen neuen Weg nicht nur für ein paar Menschen aus Israel geöffnet, sondern für alle Menschen, für uns. Und darum sagt Jesus: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Dieser neue Weg, er gilt dir und mir. Darum, der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Amen. Und wir singen gemeinsam das schöne Lied aus Afrika. Er ist erstanden, Halleluja, Lied Nummer 116.